Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Die große Finanzkrise ist fast 20 Jahre her. Damals gerieten, ausgelöst durch die US-Subprime-Krise, viele Banken weltweit in große finanzielle Probleme. Einige Banken wurden abgewickelt, andere wurden von stabileren, finanzkräftigeren Banken übernommen, andere wurden dann auch zum Teil von Staaten gestützt. Eine Lehre aus der damaligen Krise war, dass die Bankenregulierung verschärft werden musste, um das Bankensystem insgesamt widerstandsfähiger zu machen und um zu verhindern, dass Staaten wieder zur Stützung des Bankensystems eingreifen mussten und damit Steuergelder aufzuwenden. Seither sind unter anderem die Eigenkapitalquoten der Banken weltweit massiv gestiegen. In jüngster Zeit mehren sich allerdings die Anzeichen dafür, beziehungsweise die Wünsche von auch aus dem Bankensektor, dass die strengen Vorgaben gelockert werden. Über den aktuellen Stand der Diskussion unterhalte ich mich heute mit Jörg Birkmeier. Er ist Senior Analyst für Financial Institutions. Und Oliver Picard, er ist Leiter Credit Research Financials und Structured Credits. Mein Name ist Jörg Homey, ich bin Covered Bond Analyst. Hallo Jörg.
Hallo.
Hallo Oliver.
Hallo Jörg.
Schön, dass ihr da seid. Die BaFin zusammen mit der Bundesbank hat ja ein sogenanntes Non-Paper veröffentlicht. Da wollte ich als allererstes erstmal fragen, was ist eigentlich ein Non-Paper?
Naja, also veröffentlicht ist nicht ganz richtig. Ja. Also es ist leider nicht veröffentlicht. Es wurde offensichtlich der deutschen Kreditwirtschaft zugeschickt. Wäre es veröffentlicht, würde es uns auch vorliegen. Das tut es leider nicht. Ja. Aber es ist irgendwie geleakt worden an die Presse. Also insofern, die Inhalte sind weitestgehend bekannt. Und was ein Non-Paper ist, ja, da habe ich mir natürlich auch meine Gedanken gemacht. Also ich verstehe es so eigentlich. Es ist kein offizielles Paper von Bundesbank und BaFin, ja, also keine offizielle Stellungnahme, keine wissenschaftliche Ausarbeitung, die so im Namen offiziell eben verbreitet wird. Sie ist ja auch nicht veröffentlicht worden, aber es ist eben mal so eine Sammlung von Ideen, die man einfach der Kreditwirtschaft mal zugespielt hat, um eben eine Diskussion anzustoßen. Ja.
Okay. Und was steht jetzt genau drin? Auch wenn die Presse hat ja, glaube ich, schon drüber geschrieben. Was ist denn darüber bekannt?
Ja, die wesentlichen Inhalte sind bekannt, ja, die kann man so zusammenfassen. Es geht im Kern darum, die Belastung von Kleinbanken durch die Bankenregulierung zu reduzieren. Ja. Und da werden verschiedene Sachen vorgeschlagen. Da geht es beispielsweise bei der Liquiditätsregulierung darum, dass man sagt, man möchte die kurzfristige Liquiditätsquote, die LCR-Quote, weiter behalten als zentrales Steuerungsinstrument. Hier eventuell einen Puffer auch draufschlagen auf die aktuelle Mindestvorgabe. Im Gegenzug aber auf die strukturelle Liquiditätsquote, die Net Stable Funding Ratio, verzichten. Ja, und die dann ersetzen beispielsweise durch eine Limitierung der Krediteinlagenquote bei 90% und zusätzlich noch einer Vorgabe, dass mindestens 10% der Bilanz in liquiden Aktiva gehalten werden müssen. Also Liquiditätsregulierung vereinfachen. Weitere Vorschläge beziehen sich aufs Meldewesen. Das soll stark vereinfacht werden. Das heißt, es soll ein einziges Template geben für Leverage Ratio, Liquiditätsangaben, Großkreditangaben, Angaben zur Kreditqualität, alles in einem Template. Und man möchte da auch den Turnus dieser Meldungen erhöhen. Ja, das heißt, die Banken sollen dann nicht mehr so häufig diese Meldungen machen müssen. Die meisten Kennzahlen sollen dann nicht mehr viertel-, sondern noch halbjährlich gemeldet werden müssen. Und nur bei der Leverage Ratio, die eben als sehr wichtig angesehen wird, da empfehlen dann die Autoren ja vielleicht doch einen monatlich oder vierteljährlichen Rhythmus beizubehalten. Daneben sollen aber auch ein aufsichtlicher Überwachungsprozess, ja, dieser SREP-Prozess, der soll deutlich vereinfacht werden. Also dieses aufwendige Backtesting, das da vorgesehen ist, soll entfallen. Dann sollen die kleinen Banken auch nicht mehr aufwendige interne Stresstests durchrechnen müssen. Stattdessen soll dann die Aufsicht Top-Down-Stresstests durchführen, ja, anhand von standardisierten Szenarien und auch vereinfachten Dateninputs. Ja. Also da auch eine deutliche Entlastung. Und der wichtigste Punkt, der so ein bisschen in den Medien auch thematisiert wurde, der bezieht sich auf die Eigenkapitalregulierung. Das ist schon relativ radikal, was Sie da vorschlagen. Sie empfehlen nämlich einen kompletten Verzicht auf die ganzen risikogewichteten Eigenkapitalquoten, die ja doch sehr komplex zu berechnen sind. Und stattdessen empfehlen sie, man soll ausschließlich auf die Leverage Ratio abstellen. Ja, also diese ungewichtete Eigenkapitalvorgabe. Wobei sie dann auch sagen, diese Quote, aktuell liegt die ja bei 3% als Mindestwert, soll dann aber auch deutlich höher gesetzt werden als Ausgleich. Ja.
Das klingt so nach Entbürokratisierung, aber auch das scheinen ganz tiefgreifende Veränderungen zu sein, die BaFin und die Bundesbank da in den Raum gestellt haben. Größere Banken wären dann aber, die ganzen Punkte, die du gerade genannt hast, wären nach wie vor davon betroffen. Wäre das nicht ungerecht, dass man die Kleinen so und die Größeren so behandelt?
Ja, also grundsätzlich, ich habe es ja gesagt, es geht um europäische Kleinbanken, für die das gedacht ist. Also es sind Banken, das haben sie mal vorgeschlagen, die deren Bilanzsumme im Durchschnitt der letzten 3 Jahre nicht 10 Milliarden überschritten hat. Also es soll wirklich dann sich um kleinere Banken drehen. Dass man generell eine unterschiedliche Behandlung von Banken abhängig von ihrer Größe vornimmt, ist eigentlich nicht ungewöhnlich. Das gibt es in anderen Ländern auch. Ja. Und dass man gerade kleinere Banken von dieser erheblichen Belastung, dem erheblichen Aufwand, der mit diesem regulatorischen Rahmen verbunden ist, dass man die da ein Stück weit befreien möchte, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Denn man sieht eben, dass viele kleine Banken damit nicht mehr zurechtkommen, dass wir viele Fusionen, Übernahmen sehen, ja, weil einfach ja, der Aufwand zu hoch ist für kleine Banken, dass die diesen immer größeren umfangreichere Meldewesen zu erfüllen. Also insofern, dass man da entgegenkommt, ja, Banken entlastet, das ist, glaube ich, sinnvoll, auch um einfach den Wettbewerb auch am Leben zu halten, ja, um zu verhindern, dass kleinere Banken dann mehr oder weniger aussterben, ja, und die Banken nur noch immer größer werden. Also insofern aus meiner Sicht durchaus nachvollziehbar, sinnvoll und muss natürlich richtig machen. Ja. Also wir haben es gesehen, ich habe es ja schon gesagt, es gibt in anderen Ländern auch schon Erleichterungen für kleinere Banken. Und wir haben ja in den USA gesehen mit der Regionalbankenkrise, dass ja, diese Erleichterungen auch sinnvoll sein müssen. Also sie müssen immer noch so gestaltet sein, dass es eine effiziente oder effektive Bankenaufsicht gibt. In den USA war es ja nicht so. Ja, da haben wir einige Regeln gehabt, die galten für die Großbanken, aber eben nicht für die Regionalbanken. Und genau die haben dann eben auch die Probleme dann verursacht, die dann zum Zusammenbruch einiger Regionalbanken geführt haben. Ja. Mhm. Also ja, macht Sinn, ist nachvollziehbar, aber muss natürlich intelligent gestaltet sein. Mhm.
Die Bundesbank und die BaFin, die waren fleißig in den Sommerwochen, weil das war ja nicht nur dieses eine Non-Paper, sondern man hat ja noch die Gedanken sortiert zu anderen aufsichtsrechtlichen Regulierungen. Kannst du das zweite Papier, gibt es da auch schon etwas, was man in der Öffentlichkeit diskutieren kann?
Ja, also es ist auch wieder ein Non-Paper, es ist auch nicht veröffentlicht, ja, aber auch trotzdem haben wir die Inhalte natürlich aus den Medien mitbekommen. Stammt auch von den gleichen Autoren. Da geht es im Grunde genommen darum, ja, die komplette Regulierung für alle Banken neu zu gestalten. Ja. Also sie schlagen hier auch eine extreme Vereinfachung vor. Also sie wollen eine klare Trennung zwischen dem klassischen Eigenkapital, das man für den laufenden Geschäftsbetrieb benötigt, und dem Kapital, was man eben braucht im Fall einer Abwicklung. Ja, das kennt man unter dem Namen MREL oder TLAC. Mhm. Ja, das ist ja momentan vermischt. Ja, momentan bestehen MREL oder TLAC aus den kompletten haftenden Eigenmitteln und dann eben zusätzlichen Verbindlichkeiten, die da angerechnet werden können. Und das soll ja im Zweifelsfall gewandelt werden. Und die Autoren schlagen vor, komplette Trennung und Vereinfachung. Also das regulatorische Eigenkapital, das momentan ja aus dem harten Kernkapital, CT1-Kapital besteht, und AT1 und Tier 2.
Das könnte man vielleicht kurz erklären. Ja. AT1 ist Additional
Tier 1,
okay, das ist nochmal so Zusatzkapital.
Genau.
Und Tier 2 ist nochmal ein bisschen nachrangiger.
Genau, genau. Aber es sind eben Verbindlichkeiten. Ja, es ist kein klassisches Eigenkapital. Ja, das,
keine Aktien oder
genau, so. Genau. Und sie schlagen eben vor, diese ganzen zusätzlichen Instrumente, die man momentan da drin hat im regulatorischen Eigenkapital, das ist zu viel. Ja? Klassisch einfach nur fokussieren auf das harte Kernkapital. Also wirklich Aktienkapital, Gewinnrücklagen. Ja? Also
Genossenschaftsanteile.
Genau. Also das, was man eben kennt als klassisches Eigenkapital, das soll das sein, was man als regulatorisches Eigenkapital vorhalten muss, wo man Quoten erfüllen muss. Und alles andere, ja, diese AT1 und Tier 2 Anleihen und sonstige nachrangige Senior Anleihen, die sollen wirklich getrennt als MREL-Kapital vorgehalten werden. Mhm. Ja? Also wirklich klassische Trennung zwischen diesen beiden Kategorien. Und das ist so im Grunde genommen der Kernvorschlag. Daneben haben sich ausgesprochen, diese ganzen Puffer, die wir haben. Wir haben ja unglaublich viele Puffervorgaben noch, ja, antizyklischer Puffer, Kapitalerhaltungspuffer, Systemrisikopuffer, ja, dass man diese ganzen Puffer auch zusammenfasst, im Grunde genommen zu zwei Puffern. Es gibt einen festen Puffer, ja, der bankindividuell ist, der eine, und daneben gibt es einen variablen Puffer, ja, da fließt dann dieser Systemrisikopuffer und antizyklischer Puffer ein, den die Aufsicht dann, je nachdem, wie eben das Umfeld ist, wie groß die Risiken insgesamt sind, dann eben hoch oder runter fahren kann. Ja, und also auch da eine starke Vereinfachung, was die Puffergeschichten angeht. Was sie dann zusätzlich noch vorschlagen, ist, dass sie diese Puffer, die ja eigentlich nur bei den risikogewichteten Eigenkapitalquoten gelten, auch bei den Leverage-Quoten anwenden. Ja, da soll es einen festen Umwandlungsfaktor geben, gibt es momentan nicht. Das habe ich auch nie verstanden, ja, warum es diese Puffer bei den risikogewichteten Quoten gibt, aber nicht auch bei der Leverage Ratio. Ja. Das soll eben dann zukünftig auch gelten, ja, dass man es da auch anwendet.
Mhm. Spannend. Lass uns mal gedanklich an das andere Ende der Welt reisen, genau nach Australien. Da meine ich im Hinterkopf gehabt zu haben, dass gibt es da überhaupt diese Tier-1-Geschichten oder überlegen die da auch, das vielleicht einzuführen, abzuschaffen? Wie ist da die Lage, Jörg?
Ich würde sagen, es gibt sie noch. Also Australien hat, ich glaube, sogar als erstes Land auf dieser Welt bereits im vergangenen Jahr beschlossen, auf AT1-Instrumente in Zukunft komplett zu verzichten. Ja, weil man will im Grunde genommen AT1 abschaffen, nicht mehr als regulatorisches Kapital anrechnen lassen und stattdessen AT1-Kapital durch CET1 und vor allem Tier 2 ersetzen. Mhm. Das ist zumindest der Vorschlag der australischen Bankenaufsicht, der im Grunde genommen auch so kommen wird. Mhm. Es geht jetzt im Grunde genommen eigentlich nur noch um die Details. Ja. Mhm. Es findet momentan noch eine Konsultation statt, wie die Leverage Ratio, die ja auf das Tier 1 Kapital berechnet wird, wie die in Zukunft berechnet werden soll. Solche Fragen stehen noch im Vordergrund, aber nicht mal die Frage, ob man überhaupt AT1 abschafft oder nicht. Ja. Also die Entscheidung ist getroffen worden. Mhm. Der Ansatz, der neue Kapitalrahmen ist noch nicht in Kraft getreten. Ja. Die Pläne sehen vor, dass man ab 2027 den neuen Kapitalrahmen einführt, CET1 schrittweise abschafft bis spätestens 2032 zu den jeweiligen Kündigungsterminen und dass man die AT1-Anleihen auch bis dahin nur noch als Tier 2 anrechnen darf. Mhm. Ja. Und die Gründe, warum die australische Bankenaufsicht diesen Schritt geht, sind, dass sie große Bauchschmerzen hat, große Zweifel hat bezüglich der Stabilisierungsfunktion von AT1-Anleihen, die Bankenturbulenzen, Oliver hat es ja erwähnt, US-Regionalbankenkrise 2023 hat gezeigt, dass AT1-Anleihen nicht unbedingt in solchen Situationen zur Stabilisierung beitragen. Mhm. Und das Debakel UBS Credit Suisse, Komplettabschreibung der AT1-Anleihen, auch die auf den Kopfstellung der Haftungskaskade, hat gezeigt, dass AT1 nicht ein unproblematisches Instrument sind. Mhm. Ergo, Australien geht den Weg, komplett abzuschaffen und die Kapitalstruktur deutlich zu vereinfachen. Mhm. Die Konsultation, die jetzt noch läuft, wird nächste Woche zu Ende gehen. Dann wird die Aufsicht sozusagen die eingereichten Stellungnahmen prüfen und es ist davon auszugehen, dass das Ende diesen Jahres dann der finale Vorschlag vorliegt. Ja. Mhm.
Im Credit Daily habe ich einen Text gelesen, ich glaube, der war von dir, da ging es um neuseeländische Banken. Planen die auch Änderungen oder die neuseeländische Aufsicht, werden da auch Änderungen geplant?
Ja, jüngst. Also die neuseeländische Bankenaufsicht hat gestern ein Konsultationspapier vorgelegt und spricht sich ebenfalls dafür aus, AT1-Anleihen komplett abzuschaffen, analog zu Australien. Man will es ersetzen durch CET1 und Tier 2. Auch die Begründung der neuseeländischen Bankenaufsicht ähnelt der von der australischen Bankenaufsicht. Es kommt noch ein Aspekt hinzu. Die neuseeländische Notenbank sagt, dass die kleineren Banken einen Wettbewerbsnachteil hätten gegenüber den größeren. Die Die größeren neuseeländischen Banken sind alles Töchter der großen australischen Mütter. Wenn die AT1-Kapital oder wenn die Kapital brauchen oder AT1-Kapital aufnehmen wollen und sie könnten es nicht über den Markt, dann könnten sie das immer mittels ihrer Mütter oder könnten es über ihre Mütter oder mit Hilfe der Mütter. Die kleineren neuseeländischen Banken hätten nicht diese Möglichkeit und müssten dann bei Kapitalbedarf CET1 begeben, aufnehmen. Und das ist sehr viel teurer und hätten dann sozusagen einen Kostennachteil. Also sozusagen dieser Vorschlag der Neuseeländer, der nicht nur sozusagen sich auf AT1 bezieht, es geht vor allem darum, die Wettbewerbssituation in Neuseeland vielleicht ein bisschen zu befördern, weil der neuseeländische Markt sehr stark dominiert wird auch von den Töchtern der australischen Banken. Ja, ca. 80-85% des Marktes teilen sich die Töchter der großen australischen Banken in Neuseeland auf. Ja.
Sehr interessant. Wir haben jetzt so die zwei Pole, einmal Europa, einmal Australien, Neuseeland betrachtet. Wie realistisch, also das klingt jetzt in Australien und Neuseeland schon relativ konkret, aber wie realistisch ist es denn tatsächlich, dass die Gedankenspiele, die jetzt hier in Deutschland publik wurden, dass das tatsächlich Wirklichkeit wird? Also es scheint ja so in der Luft zu liegen, das Thema. Und wenn du sagst, auch gerade für Kleinbanken Erleichterung gibt es sogar schon in anderen Ländern. Im europäischen Kontext, wie realistisch ist das überhaupt, dass das kommen wird?
Ja, es gibt ja diese zwei Paper. Ja. Das eine bezieht sich auf die kleinen Banken in Europa. Ja, da könnte ich mir vorstellen, dass es schon relativ realistisch ist, dass man es durchsetzen kann oder auch relativ zeitnah vielleicht sogar, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass es da Widerstand gibt. Ja. Vorteil ist, es handelt sich ja nicht um international abgestimmte Regelungen, die vom Basel-Ausschuss im Grunde genommen ja vereinbart werden. Die beziehen sich eigentlich nur auf die großen internationalen Banken. Ja. Das ist ja das, was man eigentlich so weltweit versucht umzusetzen. Diese Kleinbankenregelungen, die sind ja nicht international abgestimmt. Ja. Das heißt, da sollte die EU eigentlich relativ freie Hand haben, hier eine Regelung zu schaffen oder diese Erleichterung dann durchzusetzen. Da geht es eben nur darum, das kennen wir ja auch, dass es natürlich auf EU-Ebene nicht so einfach ist und nicht so schnell geht, da entsprechende Gesetze dann zu vereinbaren. Aber ich glaube, dass es da eigentlich wahrscheinlich keine Länder gibt, die da irgendwie Widerstand zeigen werden, ja, weil, glaube ich, jedes Land eigentlich Interesse daran hat, die kleinen Banken zu stärken. Wie gesagt, solange man das sinnvoll eben ausgestaltet, ja, diese Regulierung für kleine Banken. Was das andere Thema angeht, generell, ja, diese Trennung regulatorisches Eigenkapital und dann eben dieses Haftungskapital für einen Abwicklungsfall, das ist natürlich eine Geschichte, die bezieht sich auf die großen Banken, ja, und da geht es natürlich schon darum, dass man dann eigentlich ja auf der Ebene dieses Basel-Ausschusses, dieses Gremiums, das eben ja weltweit koordiniert, wie die Bankenregulierung aussehen soll, dass man da sich drauf einigt, ja, das dann so umzusetzen, weil das wäre dann schon eine sehr weite Abweichung von diesen international vereinbarten Regeln, die kann Europa eigentlich nicht so alleine einfach so durchziehen. Insofern, das wird schon noch Zeit brauchen, bis man das durchsetzen kann. Dennoch, das hat Charme aus meiner Sicht. Ja, ich finde es sehr nachvollziehbar, dass man das so trennt, dass man die Puffer vereinfacht, dass man die ganze Komplexität reduziert. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch international da Zustimmung findet. Dauert halt ein bisschen, ja, bis man das wirklich durchsetzen kann. Und die Autoren sagen selber ja auch, dass sie das eigentlich nur als Startschuss sehen, eigentlich um die Diskussion auszulösen. Was vielleicht noch ganz interessant ist an der Stelle, dass diese Gedankenspiele von, ja, die zu dem Eigenkapital und diesem haftenden Eigenkapital, dass die wohl nicht allein ja, aus Bundesbank und BaFin stammen, sondern das Ganze wohl auch ja, seinen Ursprung hat auf europäischer Ebene. Ja. Also soll es gibt eine Arbeitsgruppe auf der Ebene der EZB, die vom de Guindos geleitet wird, Vizepräsident der EZB. Und da hat er auch ein Interview zu diesen Arbeitsinhalten dieser Arbeitsgruppe gegeben. Und da hat er im April schon gesagt, ja, die Arbeitsgruppe beschäftigt sich unter anderem eben auch damit, ja, die Struktur des Eigenkapitals zu vereinfachen. Ja. Also das zielt ja genau in diese Richtung. Ja. Insofern gibt es da eben auch Stimmen, die sagen, naja, das ist entweder mit Zustimmung der EZB erfolgt, diese Veröffentlichung oder dieses Paper, oder vielleicht ja, basiert es letztlich sogar auf dem Gedanken dieser Arbeitsgruppe. Ja. Und das wäre natürlich nochmal was ganz anderes, hat einen ganz anderen Stellenwert, wenn das wirklich von der EZB eben auch gepusht wird, ja, dieser Gedanke. Ja. Dann könnte ich mir vorstellen, die auch Mitglied dann eben ja auch im Basel-Ausschuss ist, dass das vielleicht eine etwas größere Dynamik dann entfalten könnte. Ja.
Okay, die Zeit rast immer. Ich bin immer überrascht, wie schnell die Zeit um ist. Euch beiden ganz herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hab wieder was gelernt.
Gerne.
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal bei einem DZ Research Podcast. Ihnen hat dieser Podcast vom 26. August 2025 gefallen. Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.